Herzlich willkommen bei Dental Spirits, dem Podcast für alle, die sich für gesundes Praxiswachstum interessieren. Dieser Podcast bietet dir Inspiration und ganz konkrete Tipps für die komplexen Herausforderungen der wachsenden Zahnarztpraxis.
Mein Name ist Maike Klaptor und heute begrüße ich sehr herzlich in unserem Podcast Dr. Martha Dilling. Liebe Martha, ja, herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast, Maike.
Ja, ich bin wirklich auch, habe mich sehr gefreut auf unser Gespräch, weil du führst ja schon als zahnärztliche Unternehmerin eine spannende Praxis in Heilbronn und wir unterhalten uns ja auch immer ganz gerne hier in unserem spezialisierten Podcast mit Menschen, die es gewagt haben, die so richtig das unternehmerische Risiko auch eingegangen sind und insofern, ja, bin ich happy, dass du deine Erfahrungen mit uns teilen magst. Ja, zunächst mal so smarter Einstieg. Deine Praxis, wie seid ihr so aufgestellt? Was ist da so los bei MVZ Dentale Praxisklinik Dr. Dilling und Kollegen in Heilbronn?
Ja, also ich habe eine rein frauengeführte, hochspezialisierte Zuweiserpraxis. Die habe ich 2014 gegründet und dann sind wir stetig gewachsen und so habe ich 2017 MVZ umfirmiert, da man damals tatsächlich noch nicht mehr als zwei Zahnärzte anstellen durfte. Und dann wurde ich also ein MVZ. Das hat natürlich die unternehmerischen Weichen nochmal ganz anders gestellt. Und 2020, passend zu Corona, habe ich dann mit einem Kollegen zusammen eine weitere Praxis eher auf dem Land eröffnet. Und 2024 habe ich die dann komplett selber übernommen. Ja, und so sind wir stetig gewachsen. Angefangen habe ich mit zwei Assistentinnen und jetzt sind wir knapp 35 Leute, die tagtäglich zusammenarbeiten.
Ja, da kommt natürlich jetzt direkt die Frage, die immer sofort kommt, wenn man sich analytisch mit solchen Dingen auseinandersetzt. Was ist der innere Antrieb von Martha für so eine Konstruktion?
Ja, also ich habe Menschen entwickeln wollen schon immer. Ich bin in die Selbstständigkeit durch meine Eltern auch in Anführungszeichen gerutscht. Ich bin damit aufgewachsen mit selbstständigen Eltern. Und da ist es so, dass das ganz normal ist, dass Beruf zum Alltag dazugehört, egal ob im Urlaub oder am Abendessen. Und ich bin da tatsächlich aber auch so ein bisschen reingerutscht in die Situation. Ne? Man fängt so eine Praxis an zu eröffnen. Dann habe ich Räumlichkeiten gesucht. Dann hieß es immer, ja, 250, 300 Quadratmeter für eine Überweiserpraxis ist super. Alles, was größer ist, ist noch viel besser. Und dann wurde es irgendwie der dritte Standort mit 450 Quadratmetern, der dann auch wirklich geklappt hat in der Planung. Also es ging fast 9 Monate lang, bis wir dann endlich irgendwas hatten. Und dann dachte ich mir so, okay, gut, Zuweiserpraxis, Kinderzahnheilkunde auf reine Überweiserstruktur, Oralchirurgie, Implantologie, das kriegst du auch in der Größe eigentlich gut unter, mit Büroräumen, mit allem Möglichen. Das schwebte mir damals schon vor, dass ich das schon sehr professionell auch aufgestellt haben will. Und ja, und so kam das eine zum anderen. Dann wurden es halt die 450 Quadratmeter. Und dann habe ich tatsächlich mit einem chirurgischen Zimmer, einem OP und einem Kinderzimmer gestartet.
Wie viele Zimmer sind es jetzt?
Also wir haben 9 chirurgische Zimmer, davon eben ein OP und 3 Kinderbehandlungszimmer. Und ja, im zweiten Standort sind es 3 Behandlungszimmer, wobei dort immer nur ein Arzt vor Ort ist. Und das auf dem ländlichen Bereich natürlich die Masse und der Umlauf auch nochmal anders sind.
Ist ja schon wirklich ein sehr ungewöhnliches Praxiskonzept, oder?
Stimmt. Kommt aber daher, und ich glaube, ich war auch einer der Ersten, die tatsächlich dieses Praxiskonzept in der Überweiserstruktur eben etabliert haben, weil viele der Chirurgen, also es gibt ja auch viele Chirurginnen mittlerweile, aber so die wirklichen Praxisbesitzer waren ja oder sind auch immer noch viele Männer. Und da ist natürlich die Kinderzahnheilkunde oder so die Überweisungen, die man dann bekommt von den Zuweisern für eine Kindersanierung, jetzt eher so ein bisschen stiefmütterlich betrachtet gewesen. Und ich fand es in meiner Facharztweiterbildung immer ja recht unbefriedigend, bei Kindern immer nur Zähne ziehen oder Füllungen und irgendwie dazwischen gab es nichts. Und dann habe ich während dieser Weiterbildungszeit auch noch das Kindercurriculum gemacht, mich in die Richtung weitergebildet und habe dann tatsächlich in meiner Praxis dann gedacht, okay, jetzt bietest du es mit an, du kennst dich mit Narkose aus, du kennst dich mit dem ganzen Setup außenrum aus, kannst jetzt auf die Kinderzahnheilkunde, warum dann nicht? Und so sind wir gestartet und nach einem Jahr kam dann schon die erste Kinderzahnärztin mit ins Boot, weil es einfach so einen Zulauf hatte. Der war teilweise größer anfangs als im chirurgischen Bereich.
Das heißt, die Zuläufe, die sind schon unterschiedlich für die beiden Bereiche, oder?
Das ist richtig. Ich glaube, dass ich mich so ein bisschen etabliert habe, auch über die Kinderzahnheilkunde, wobei es anfangs ziemlich schwierig war, so nach dem auch als Chirurgin eben aufzutreten und wahrgenommen zu werden. Und auch als Implantologin, also hochspezialisiert. Und mein Steckenpferd ist immer extrem viele Fortbildungen, Weiterbildungen. Ich möchte immer so gut wie möglich sein in allem, was ich tue. Und
So, du meinst jetzt als Frau? Als Frau war es schwierig? Oder was klingt da gerade so durch?
Auch das. Weil natürlich die Konkurrenz hier jetzt nicht ohne ist. Und es sind alles natürlich etablierte Praxen auch schon gewesen, auch mit tollen Chirurgen und netten Kollegen. Und da kommt jetzt auf einmal so ein Mädel, die macht jetzt auch hier eine oralchirurgische, implantologische Praxis, macht auch Kinderzahnheilkunde. Und sind natürlich aber auch viele ältere Kollegen da gewesen, ne? Die schon, man kennt das, ne? Man schickt seit Jahren schon da irgendwo hin. Und warum soll ich denn jetzt wechseln? Soll die doch mal lieber die Kinderzahnheilkunde machen? Dafür haben wir hier niemanden. Und so war das tatsächlich eher so eine Welle, die über die Kinder kam. Und dann hat es den Eltern hier auch sehr, sehr gut gefallen. Und dann kam dann relativ zeitnah hinterher auch die Welle, weil die Zahnärzte dann auch festgestellt haben, hey, die bringen auch was. Und ich glaube, dass auch die Kultur und die Kommunikation und das Miteinander einfach gut gematcht haben. Und dann ist die Implantologie und die Oralchirurgie gefolgt.
Ja. Ja, jetzt sind wir da schon so mittendrin. Was schon immer interessiert, weil da haben wir schon auch viele Gespräche mit deinen Kollegen und Kolleginnen, die so rund um, ich sag mal, ersten angestellten Zahnarzt, dann den zweiten. Und dann ist ja so die Frage, so jetzt bin ich 4 Jahre dabei und läuft alles super. Und was ist jetzt die nächste Wachstumsstufe? Das ist ja dann immer so die Frage. Und einerseits ist dann der Wunsch nach größer, der schwingt immer mit. Andererseits ist der Respekt dann auch vor diesem Konstrukt auch direkt da. Jetzt, bist du da so sehr unerschrocken einfach rein oder wie würdest du das so beschreiben?
Ich glaube schon. Und ich glaube, es war auch besser so. Also man muss, ich habe mir da auch im Vorhinein natürlich viele Gedanken darüber gemacht, wie kam es denn jetzt eigentlich so? Weil auf einmal wacht man auf und hat irgendwie 35 Leute angestellt. Und es war, wenn man jetzt zurückdenkt, vor 12 Jahren war es auch einfach noch anders. Da sind diese Strukturen erst gewachsen und da hat dir jeder Berater mit jedem, mit dem du dich unterhalten hast, gesagt, oh, du musst größer werden, du musst noch mehr Leute anstellen und so weiter. Das muss einfach alles groß werden. Aber diese tatsächlichen Herausforderungen, die mit der Größe dazukommen, ab dieser bestimmten Rüttelplatte, wie du so schön sagst, die wurden eben nicht mit erwähnt, weil ich glaube, die waren auch noch nicht so präsent oder so aufgearbeitet präsent. Und wenn ich jetzt zurückblicke, würde ich mir das doch nochmal überlegen, definitiv zweiten Standort zu machen und so weiter. Mit der Expertise, die ich jetzt habe, kann ich das, glaube ich, relativ gut handeln. Aber ohne die Expertise wirklich so ins Blaue reinzulaufen, zu sagen, oh, ich mache jetzt hier einen zweiten Standort und noch einen dritten Standort und man hat kein Konzept dahinter, kann ich mir schon vorstellen, dass das ein bisschen gefährlich ist.
Ja, es ist genau diese Erfolgslogik, die du gerade ausführst. Dafür bin ich dir auch sehr dankbar, weil es ja schon das ist, was einem dann auch so im Alltag auf die Füße schon mal fallen kann. Du hast gesagt, du hast Wissen aufgerüstet. Kannst du das so skizzieren mal für uns? Mhm. Was genau hast du an Wissen aufgerüstet? Was war hilfreich?
Begonnen oder reingerutscht in dieses Wissenssammeln habe ich über eine Weiterbildung Fit for Leadership. Das war wirklich damals noch zum Ende meiner Facharztweiterbildung. Und wir waren, glaube ich, der erste oder zweite Jahrgang, der das gemacht hat. Das waren 8 Termine über 1 Jahr lang, 8 Wochenenden, wo man wirklich hochdosiert alle Bereiche abgearbeitet hat, was Selbstständigkeit und Unternehmertum anging. Das war damals schon top. Und so viele Weiterbildungen damals gab es auch noch nicht auf dem Markt in diese Richtung. Und das war schon so der erste Anreiz. Das letzte Wochenende ging es darum, eine Präsentation zu machen. Wie soll deine Praxis aussehen, wenn du jetzt alles bedenkst? Und mit dieser Skizze im Kopf bin ich eigentlich tatsächlich auch in meine Selbstständigkeit gestartet und mit dem Know-how, was man da mitgenommen hat. Und dann habe ich noch eine Weiterbildung gemacht für kleine mittelständische Unternehmen an der St. Gallen-Universität, habe da noch mal sehr, sehr viel mitgenommen, auch was Marketing und Zahlen angeht. Und dann haben wir im Jahr 2022 mit Scale-Up gestartet, weil mir tatsächlich in dem Unternehmertum, im dentalen Unternehmertum, das Handwerkszeug gefehlt hat, um wirklich ins aktive Steuern zu kommen. Und Scale-Up hatte ich viel darüber gelesen und gehört, hat uns auch unheimliche Schritte nach vorne gebracht. Bin ich sehr dankbar darüber, dass wir das machen konnten, diese 2 Jahre. Aber dann kamen wir auch wieder an so eine Grenze. Ja, Scale-Up ist ein Unternehmenskonzept, was einfach auf 4 Bereichen beruht, die so ähnlich sind wie jetzt euer Praxisleitungslehrgang. Nur es bezieht sich eben wirklich auf wirtschaftliche Unternehmen, die produzieren. Und wir sind Dienstleister. Und im Dienstleistungssektor ist natürlich Kultur und Strukturen, Prozesse, solche Dinge essentiell, aber die müssen anders herangegangen werden. Und dann kam tatsächlich der Praxisleitungslehrgang von euch, der dann auch nochmal wirklich der absolute Gamechanger war, weil ich dann das Handwerkszeug hatte aus dem wirtschaftlichen Bereich und konnte es dann in die Praxis umsetzen. Das hat dann so den Kreis geschlossen und bin sehr glücklich, dass ich mit diesen Tools arbeiten darf. Und wir haben wirklich sehr, sehr viel implementiert jetzt mittlerweile in der Praxis, was wir tagtäglich nutzen.
Ja, das ist super. Das freut mich sehr. Wir treten da ja auch an, damit es umgesetzt wird und versuchen da zu supporten und alles. Ja, ja, danke für dein positives Feedback zum Lehrgang. Jetzt nochmal einen Schritt zurück zu diesem Scaling Up. Das ist ja sowas, was die Menschen fasziniert und skalierbar und so weiter. Und gleichzeitig ist dieses Framework ja schon auch sehr komplex, auch nicht unbedingt auf People-Business ausgerichtet, so wie ich das zumindest wahrnehme. Ich weiß, dass einige Praxen in der Branche damit so operieren. Nur, also mein Eindruck war, dass da schon auch ein hoher Aufwand betrieben wird und man dann sehr stark selektieren darf, was tatsächlich dem Geschäftsmodell der Zahnarztpraxis in seinen echten Wertschöpfungsfaktoren so entspricht. Vielleicht kannst du da nochmal so 2, 3 Sätze zu sagen.
Ja, genau das ist uns dann nach dem 2., 3. Coaching auch aufgefallen, dass vieles, was dort im Endeffekt als Framework angeboten wird, auf die Zahnarztpraxis nicht zuschneidbar ist. Wir haben unheimlich viel rausgezogen im Rahmen von Core Values, also unsere Kultur aufzubauen. Das war ein absoluter Game Changer, den wir dann über diesen Prozess etablieren konnten. Wir haben im Bereich Arbeitskarten, also Jobkarten, Rollenbeschreibungen unheimlich aufgeholt und auch sehr viel Klarheit im Unternehmen und im Team bekommen. Wobei wir da endlich verstanden haben, wir haben Rollen im Unternehmen, die mit Menschen gefüllt werden und nicht, wir haben einen Menschen, der eine Rolle erfüllt und auf den diese Rolle zugeschrieben wird. Dieses klassische, typische Weiterbildung Praxismanagerin in der Zahnarztpraxis. Schickt mal jemanden auf diese Weiterbildung, kommt der zurück und ist im Endeffekt alles. Ne? Also ist, macht Bestellwesen, macht Dienstplanung, macht Controlling, macht Abrechnung, macht gefühlt alles. Das ist in einer größeren Praxis definitiv nicht der Fall. Praxismanagement ist da tatsächlich häufig eher Office-Management. Und so haben wir eben angefangen, das zu begreifen und für diese also einzelne Rollen in der Praxis zu gestalten und dann geschaut, wen können wir in der Praxis in diese Rolle hinein entwickeln? Wer bringt Talente und Potenziale mit, das auszuschöpfen? Und ich glaube, das war einer der größten Gamechanger. Strategisch sind wir auch große Schritte vorangekommen im Sinne von wirklich regelmäßigste Meetings, dass wir auch uns bestimmte Ziele im Monatsziele, Quartals- und Jahresziele gesetzt haben, die da jetzt nicht in diese Richtung gingen, oder anfänglich in diese Richtung ging, ne? Also wie man es eben aus dem Unternehmerischen kennt, okay, wir müssen so und so viele Implantate im Jahr machen, wir wollen so und so viele Weisheitszähne rausmachen. Das geht natürlich nicht, ja, also nee. Das funktioniert im zahnmedizinischen Bereich nicht, aber andere Ziele sich zu setzen, die strategischer Natur sind und wie kriegen wir das Team dazu, da mitzuziehen. Und da haben wir im Endeffekt angefangen, über Challenges zu arbeiten, haben zum Beispiel Casino Dental eine Challenge über ein Quartal gemacht, wo wir dann bestimmte Dinge hervorgerufen haben. Und das Team hat dann im Endeffekt eine Belohnung in die Teamkasse bekommen und die konnten, also somit hatten wir die Motivation, im Team auch da Dinge zu bewegen und unseren strategischen Zielen auch näher zu kommen.
Ja, das ist interessant, die Stichworte, die du gibst, weil es ist genau diese Rollenklarheit, ne? Also wen braucht es in der großen Praxis und also oberhalb der Rüttelplatte und auch um überhaupt glücklich darüber hinauszukommen und natürlich, welche Aufgaben sind konkret abzudecken und auch Meeting-Modus, ne? Wer trifft sich wann mit wem und spricht worüber, all diese Dinge, jetzt ist bei uns im 2. Modul ja drin im Praxisleitungslehrgang, das ist schon auch unsere Beobachtung, dass da mit einigen basalen Strukturierungen, die aber wirklich konsequent weitergedacht werden und wo genau das, was du sagst, da möchte ich nochmal den Verstärker setzen, wo nicht was zugeschnitten wird auf die Person, das braucht man natürlich in gewisser Weise auch immer, sondern wo es wirklich darum geht, notwendige Aufgaben auch mit Verantwortlichkeiten zu belegen und sicher zu sein, dass sie durchgeführt werden, richtig?
Das ist korrekt und das kann ich sogar noch mit einer Sache bestärken. Aus diesen Rollenbeschreibungen heraus geben sich ja Dinge, die, wie soll ich sagen, der Christian im Podcast hat das so schön gesagt, wir arbeiten gerade alle an Karrieresystemen, die mit Gehalt verbunden sind. Und genau diese Rollenbeschreibungen, die sich daraus ergeben, die kann man genau damit befüllen. Man kann sagen, hey, wenn du ZFA-Stufe Einsteiger bist, dann hast du den Stundenlohn, aber wir erwarten von dir das und das und das, dass du das kannst. Genau. Was brauchst du aber auch, um das erfüllen zu können? Und in dieser Rollenbeschreibung kommt dann ganz, ganz viel Klarheit auch für die Mitarbeitenden. Ich bin kein Fan davon, KPIs in diese Rollen hineinzugeben. Ich glaube, dass KPIs in einem Unternehmen schon eher auf strategischer Ebene zu betrachten sind oder auf Teamebene. Ne? Also wie schaffen wir es, unser Rezeptionsteam zu motivieren, dass wir eine relativ geringe No-Show-Rate haben und so weiter. Das ist aber nichts, was man auf eine Person runterbringt. Und ich halte persönlich jetzt nicht viel davon, das irgendwie zu incentivieren, dass man das pro Person irgendwie macht oder einen Bonus auszahlt, wenn eine Person irgendwas erreicht, sondern das sind Teamleistungen. Aber ich glaube, das ist auch so ein kultureller Bestandteil im Unternehmen.
Ja, genau. Und wir wissen, dass das ja teilweise anders gemacht wird. Und da haben wir alle dann direkt auch ein Beispiel im Kopf. Aber ich bin absolut deiner Meinung, das ist auch unsere gesamte Erfahrung. Alles, was auch nur nach Wettbewerbsenergie riecht, ist Gift für die Teamkultur. Und am Ende geht es ja auch darum, miteinander das Mannschaftsgefühl zu stärken, das Wir-Gefühl zu stärken und auch zusammen dann eben jeder in seinem, auch die ja, tatsächlichen Praxis-KPI, die entscheidenden Ziele zu erreichen, bin ich absolut deiner Meinung. Genau, ja, kann man jede Menge Detailarbeit noch drauflegen. Mhm. Jetzt interessiert uns natürlich hier im Podcast für gesundes Praxiswachstum auch die Person, Martha, nochmal so ein bisschen tiefer. Du hast jetzt gerade schon beschrieben, warum du auch, ja, die Selbstständigkeit, warum das irgendwie auch keine Alternative war, es anders zu tun, dann in die Größe auch so reingekommen bist. Wir unterscheiden ja aber ganz gerne die zwei Kategorien, also Menschen, die sehr planvoll, sehr bewusst in diese Größe, wo die Erfolgslogik eine komplett andere ist, eintreten und dann im Vergleich zu denen, die wirklich reinrutschen und immer größer werden und irgendwann feststellen, huch, da läuft doch einiges anders, als ich erwartet hatte. Jetzt ganz kurze Antwort. Bist du R1 oder R2?
R2.
R2.
Ich bin okay, die visionäre Gestalterin.
Ja. Das ist auch
unterwegs,
das,
was auffällt.
Ja, wunderbar. Also auch jetzt für alle, die uns so zuhören. Also das ist das, was wir auch in einem anderen Podcast schon so hatten. Ich glaube, ja, Jochen Rosbach war das und Michał Witt-Steude auch so ein bisschen. Also genau, visionär getrieben. Und damit passieren einem dann Dinge, die anderen, die so planvoll, das vielleicht macht man es dann auch gar nicht mehr, keine Ahnung. Jedenfalls so ein bisschen visionärer Wahnsinn, wenn das jetzt nicht so viel gesagt ist. Es gehört schon so ein bisschen dazu, oder?
Total. Also, ja, und ich bin der Meinung, Fehler darf jeder und soll auch jeder machen. Und Fehler sind nur Lerngeschenke, aus denen man einfach Großes wieder machen kann. Vielleicht kennst du auch von John Strelicky diese Lebenskurve, die in so einer Sinus nach oben läuft. Also in jedem Tal, in dem man sich befindet, katapultiert man, wenn man das Lerngeschenk mitnimmt, sich einfach wieder auf ein neues Level, wo man dann einfach wieder neue Erfahrungen sammeln kann und gestärkt aus der Sache rausgeht. Und ich blicke immer voran. Ich nehme auch wirklich die meiste Schuld, wenn irgendwas nicht im Unternehmen läuft. Das ist immer die Geschäftsleitung bzw. meine Schuld. Ja, entweder habe ich nicht klar genug kommuniziert, wir haben nicht klare Strukturen gesetzt und das ist vollkommen klar, dass das immer an uns liegt. Aber die Gründe dafür zu finden, warum das so ist, das ist das, was mich so antreibt. Und das dann besser zu machen und daraus dann eine Struktur zu entwickeln. Also uns ist jetzt ganz, ganz klar geworden, auch in den letzten Monaten, jeder Change-Prozess bringt strategische und prozessbedingte Änderungen mit sich, die aber alle kulturell wieder aufgefangen werden müssen. Ja. Und da spielt Kommunikation so eine wichtige Rolle, Klarheit so eine wichtige Rolle, die Leute mitzunehmen und zu integrieren in die Dinge, die man eben neu macht, neue Stellen schafft zum Beispiel. Das ist das A und O. Also und da brenne ich dafür. Da könnte ich Stunden verbringen mit Hirnen und Ausarbeiten und so weiter.
Also schon auch Bock auf Konzepte, ne? Und Bock auf Schnittstellen und Wechselwirkungen antizipieren und schauen, wo sind die Muster, sowas, oder?
Total, aber ich bin auch der absolut strukturierte Mensch. Also ich bin total im Flow, wenn mein Tag läuft. Also wir machen morgens immer so ein Morning Huddle, wo wir mit meinen Mädels einfach durchgehen, was kommt heute. Und wenn der Tag dann rund läuft, das ist für alle super. Und das ist auch ein Teil einer unserer Kernwerte, dass wir einfach glatte Prozesse und glatte Strukturen haben, dann geht es uns allen gut. Wir brauchen das so in Anführungszeichen einen Anfang und ein Ende zu haben. Das ist auch der Grund, warum ich die Chirurgie so liebe. Ich starte eine OP und irgendwann ist sie fertig und dann ist sie auch durch, wenn die letzte Naht gesetzt ist.
Ja. Wer gerade aufmerksam zugehört hat, dieses Morning Briefing, auf jeden Fall ein wichtiger Tipp. Ne? Also dieses wie hast du das gerade genannt? Was war euer
Morning
Begriff?
Huddle, genau.
Mhm. Genau, also mal zusammenfinden, jetzt eine Kollegin von uns hat es Morgenandacht genannt, also da kann jeder so die Konnotation reinbringen, die liebgewonnen ist, jedenfalls wirklich zusammenzustehen und auch, sag mal, einmal sich zu spüren, sich als Team zu erleben, also da genau das ist so ein Zwischending zwischen Führung, Kultur, Strukturen, super wichtig, wie lange dauert es bei euch, 10 Minuten?
Ja, 5 bis 10 Minuten. Wir haben es sehr strukturiert auch vorbereitet, also eins, glaube ich, der größten der besten Faktoren, die wir je gemacht haben, ist wirklich sehr, 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 sehr frühzeitig, 2015 schon alles zu digitalisieren. Also wir sind so gut wie papierfrei seit 2015. Und dementsprechend ist bei uns alles so hinterlegt, dass jeder zu jedem Zeitpunkt nachgucken kann, was steht heute an. Und dann ist es eigentlich morgens so nochmal so eine Zusammenfassung, so hey, geht's jedem gut, können wir gut starten und wer macht welche OP mit, wer geht wann in Pause, gibt's irgendwelche Dinge, worauf wir noch achten müssen.
Und dann Nachbehandlerteams wahrscheinlich, ne? Also dass jeder, ja,
korrekt.
Genau, das ist jetzt Nachbehandlerteams.
Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Anfänglich hatten wir wechselnde Assistenzen in den Teams. Die therapeutische Effizienz allerdings während der Behandlung, dass die Assistenzen auf den Arzt eingespielt sind und der Arzt auf die Assistenzen eingespielt ist, das ist unheimlich ein absoluter Gamechanger auch. Also dann laufen die Tage rund und die Teams verstehen sich und haben da auch einfach einen ganz anderen Drive im Laufe des Tages und im Laufe der Woche miteinander.
Ja, gleichzeitig, das hatten wir jetzt letztes Wochenende, ich bin noch ganz voll von den Eindrücken jetzt. Wir machen ja auch für geschlossene Praxisleitungslehrgänge für größere Einheiten und da war es schon so, dass wir genau diese Diskussion hatten. Die Effizienz auf jeden Fall, die steigt enorm, wie du es beschreibst, bei festen Behandlerteams. Gleichzeitig besteht da die Gefahr von Subkulturen, ne, dass dann auch so welche so ihr eigenes Süppchen kochen und sich da irgendwie ja in so eine eigene Welt begeben. Und da ist dann schon, zwei Sachen sind gefragt, das eine eben schon auch mit Führung, dann auch in diesem Fall ja Zahnarzt-Leadership und auch du dann in deiner Performance-Coaching-Geschichte wirst da wahrscheinlich auch mit den Zahnärzten, Zahnärztinnen darüber reden, dass auf jeden Fall alles in der Waage bleibt. Und das Zweite, eine gewisse Job-Rotation, also ein gewisser Wechsel, auch wird es bei euch ja auch sicherlich geben.
Natürlich.
Zwangsläufig.
Also wir haben wirklich relativ wenige Teilzeitkräfte und haben auch eine 4-Tage-Woche für die Vollzeitkräfte, die da sind. Somit können wir das relativ gut den Behandlern zuteilen in der Dienstplanung. Wir haben einmal im Monat, spreche ich mit allen Ärzten. Wir haben ein kurzes 1-zu-1-Gespräch einmal im Monat, sodass wir da auch wirklich nah aneinander sind. Und natürlich diese Meeting-Kultur, die nicht nur mit den Ärzten stattfindet, sondern auch mit dem Führungsteam, gerade in der zweiten Führungsebene. Ich glaube, dass die ausschlaggebend ist, weil das so das Bindeglied ist zwischen allem. Und die geben das natürlich dann wieder dem Team weiter. Und wir geben natürlich weiter, was haben wir für Ideen, wie sollte was umgesetzt werden. Und da kann man vor allem auch sehr, sehr schnell realisieren, da passt jetzt gerade irgendwas nicht.
Ja. Prima. So, liebe Martha, jetzt braucht's deine Spontanität. Jetzt stelle ich mal so 2, 3 Fragen mit der Bitte um eine kurze, knackige Antwort, sodass wir mal so ein bisschen hier unter Druck bringen. Nein, Scherz.
Okay. Danke.
Welche 1, 2 Erfolgsfaktoren hast du erst relativ spät erkannt?
Ein großer Punkt war Controlling auf Behandlerebene. Mhm. Dann Kultur, Change-Prozesse, Strukturen, Anpassung von Prozessen, dass das ein Kreislauf ist, wo Kommunikation einfach der absolute Hebel ist für alles.
Ja. Ich steige da mal kurz drauf ein. Ich bin da ganz dankbar für. Also Controlling auf Behandlerebene, das war ja auch dieses, wo wir uns auch viel drüber ausgetauscht haben.
Das ist ein ganz essentieller Punkt. Weil wenn man monatlich die BBA kriegt, dann sieht man ein Overall-Ergebnis. Aber mit dem kann man tatsächlich nichts anfangen, nichts steuern. Ich bin schon immer sehr, sehr offen mit meinen Ärzten auch gewesen, was unseren Austausch angeht. Und dadurch, dass wir die Behandlerblätter eingeführt haben, haben auch die Kollegen einfach ein ganz anderes Gefühl dafür bekommen, was läuft eigentlich so im Alltag. Und diese Behandlerblätter sind ein super gutes Tool, auch über die Zeit einfach auch zu sehen, wie entwickeln sich Kollegen, auch wenn jemand neu quasi ins Team kommt, wie steigert der auch seine Honorarstundensätze mit der Zeit. Man sieht relativ schnell, okay, da fehlt jetzt vielleicht mittelfristig eine Assistenz und dann gibt es dann doch nochmal so einen kleinen Knick.
Ja, Behandler-Datenblätter, ein Feature, ein Tool, was wir im Praxisleitungslehrgang besprochen haben, was ihr dann implementiert habt auch im Nachhinein.
Ja, auch da die wirklich auch spezifisch angepasst auf das, was zum Beispiel auch in der Kinderzahnheilkunde ein ganz großer Faktor war, nicht nur die Behandlungsstundensätze zu haben, sondern auch die Narkosestundensätze. Also das war ein großer Gamechanger.
Ja, genau. Und dann eben zu lernen, das hast du gerade auch schon angedeutet, wirklich über Daten auch gedeihlich zu sprechen. Also in einer Art und Weise, die Menschen nicht verschreckt, sondern wirklich abholt. Und das gelingt dir ja wirklich hervorragend. Wir haben das ja aus der Ferne noch so beobachtet. Und das war schon sehr eindrucksvoll, wie du das so hinbekommen hast. Wobei du, glaube ich, auch auf eine sehr menschliche, sehr etablierte Vertrauenskultur zurückgreifen konntest, die über die Jahre von dir schon aufgebaut wurde.
Ja, meine Kollegen sind auch, muss man dazu sagen, auch schon wirklich Jahre da. Also wir haben dreimal auf Holz geklopft. Keinen großen Change in unserer Ärzteschaft, sodass wir, dass sich da einfach ein gutes Verhältnis aufgebaut. Und mir ist persönlich Harmonie unheimlich wichtig. Ich musste auch lernen, dass Harmonie nicht immer bedeutet, zu allem Ja und Amen zu sagen, sondern dass das auch in Ordnung ist, Ecken und Kanten zu haben und da auch seine Meinung durchsetzen zu können, weil die auch richtig ist, um weiterzukommen. Aber die Worte, die man dann wählt, um ans Ziel zu kommen, um mit Beispielen einfach auch zu wissen, welche Person, mit welcher Person muss ich wie sprechen, weil welcher Person ist was anderes wichtig. Und um einfach nicht, um sie von irgendwas zu überzeugen oder zu überreden, dass das jetzt der richtige Weg ist, sondern einfach einen Weg zu finden, einen Zugang zu finden, das ein Verständnis dafür aufzubringen, warum wir jetzt bestimmte Dinge umsetzen wollen oder anders machen oder anders angehen möchten.
Ja. So, jetzt hatte ich eben die Staccato-Fragen angekündigt und habe dem gar keine folgen lassen, weil mich dieser eine Aspekt so interessierte, ja, weil er so viel Wert hat. Jetzt werde ich mich disziplinieren, liebe Martha. Welche unternehmerische Entscheidung von dir war ein absoluter Volltreffer?
Digitale Prozesse und Social Media.
Wo lauern echte Risiken, die man schnell übersieht?
Dass Change-Prozesse Zeit brauchen.
In welchem Feld, vielleicht auch in welchen Feldern, hast du mit Annahmen agiert, die sich nachher als völlig unrealistisch herausgestellt haben?
Tatsächlich, dass eine Zweitpraxis einfach mal so aus dem Ärmel zu schütteln ist. Das kriegt man so nebenbei hin.
Ja.
Man bekommt ja im Alltag, alleine wenn man nicht behandelt, extrem viel mit. Und das ist an einem zweiten Standort eben nicht der Fall.
Ja, genau. Man kann nicht überall sein, ne?
Und das war wirklich, nachdem ich dann angefangen habe, dort zu arbeiten, selber, 2024, als ich mit übernommen habe, war die ersten 3 Wochen erstmal alles auf den Kopf stellen. Alles auf den Kopf stellen, alle Schubladen gleich machen, alles genauso identisch wie im Hauptstandort gestalten, damit es einfach rund läuft.
Ja. Hättest du deinen Hauptstandort auch noch erweitern können, zimmermäßig, oder seid ihr da am Ende?
Wir könnten noch erweitern. Es bot sich, wie gesagt, nur einfach die Gelegenheit, auch auf dem Land, weil das Land, es ist wirklich schwierig für viele Leute in die Stadt hier reinzufahren, gerade auf dem Land. Und das war ein schöner Standort, wo man wirklich auch die Patienten gut abholen kann und damit auch wirklich eine Veränderung macht in der Umgebung und den Menschen Hilfe leisten kann, chirurgisch, ohne dass sie jetzt weite Strecken fahren müssen.
Ja, und jetzt läuft es auch gut, ja?
Ja, ja, läuft gut, läuft richtig gut. Und diese Anstrengung, dort diese gleichen Prozesse und Strukturen reinzubringen, wie wir sie hier im Hauptstandort haben, die hat sich definitiv ausgezahlt.
Super. Wo lauern echte Risiken, die man schnell übersieht, Martha?
Kultur ist das A und O.
Ja.
Wenn man die falschen Menschen in den falschen Rollen hat im Unternehmen und es einem zu spät auffällt. Und dass man, wenn man Entscheidungen trifft, diese Entscheidungen mit seinen Vertrauten, sachlich, aber auch fachlich gut aufgestellten Vertrauten treffen sollte.
Wie triffst du dann Entscheidungen, die große Konsequenzen haben?
Mittlerweile nie alleine. Ich hole mir viel Expertenwissen ein, versuche 20% Bauchgefühl, 80% Fakten. Mhm. Was mir wirklich schwerfällt in meinem visionären Sein.
Ja, da hat man es gerne umgekehrt. Ne?
Ganz genau. Aber ich nutze das wirklich, mir verschiedene Perspektiven einzuholen, bis ich eine Entscheidung treffe, die dann wirklich weitreichendere Folgen hat.
Ja. Auch im Privaten oder eher im Geschäftlichen, bei Kollegen oder bei Mitarbeitenden oder ja?
Also ich würde im Unternehmen sagen, die Berater, mit denen ich mittlerweile auch schon wirklich gute Erfahrungen gemacht habe, die auch mal Dinge abraten. Und nicht nur zu allem Ja und Amen sagen. Ja. Ja, jede Bank sagt ja, natürlich machen sie das. Jeder Unternehmensberater sagt, natürlich machen sie das. Das ist super, das funktioniert einwandfrei. Aber die Leute, die wirklich nicht an der Basis mal waren und das miterlebt haben, wenn Dinge auch mal nicht so laufen, wie sie sollen und so weiter, das sind einfach so, da Sparing-Partner zu haben, die einem ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das passt oder nicht. Und da gehört aber auch schon ein Vertrauen dazu, dass man sich auch persönlich, auf einer persönlichen Ebene auch kennt und weiß, wie tickt so der andere, würde es dazu passen. Und ich glaube, wirklich so ein Sparing-Austausch ist da das A und O heutzutage.
Ja. Ich habe mit Christian Brendel im Podcast über Wachstumsschwellen diese Thematik der Todeszone kurz thematisiert. Also wirklich da, wo kein Geld verdient wird oder es schwer ist, weil schon Overhead aufgebaut werden muss, um das Vorhandene zu strukturieren, aber die Umsatzgröße noch fehlt, um diesen Overhead tatsächlich angemessen zu bezahlen und in die Amortisation zu bringen. Wie ist da deine Haltung dazu? Würdest du auch sowas sagen wie, liebe Kollegen, Kolleginnen, hütet euch vor dieser und jener Teamgröße?
Ja, wenn man nicht die Erfahrung dazu hat und nicht die entsprechende Weiterbildung, um es einschätzen zu können. Also man muss es ja selber nicht an der eigenen Haut, in der eigenen Praxis irgendwie erfahren haben. Aber eine Einschätzung zu haben, wie könnte es aussehen, wie würde es denn aussehen in 2 bis 3 Jahren? Und das wirklich auf Fakten, auf Daten basiert, sich mal auszurechnen oder ausrechnen zu lassen, ohne Beschönigungen einzunehmen. Ja, gerade jetzt in der heutigen Zeit ist, glaube ich, eine Worst-Case-Planung immer besser als eine Best-Case-Planung. Man freut sich hinterher, weil trotzdem noch irgendwas übrig bleibt. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Dinge, was diesen Punkt angeht.
Ja, das heißt, die Kosten des Overheads dann tatsächlich auch zu verteilen, das bedingt dann auch nach deiner Erfahrung eine gewisse Teamgröße.
Natürlich, natürlich. Und ich glaube auch, dass klar sein muss, dass jede strategische Entscheidung, die man trifft, den Overhead begünstigen muss. Also jetzt irgendein Gerät in die Praxis zu stellen, was zwar dann irgendwie von 2 Leuten mal genutzt wird und dann in der Schublade verstaubt, das bringt überhaupt nichts. Es muss dieses Gerät, das muss so einen Mehrwert bringen, wenn man schon eine Investition eingeht. Und das meine ich auch mit dem Change-Prozess. Da muss man sich darüber im Klaren sein, dass das viel Arbeit bedeutet. Das Team mitzunehmen, aufzuklären, warum machen wir diese Dinge, dass Leute auch, nicht nur eine Person das im Team kann, sondern dass mehrere Personen können.
Ja. Und dann die Teamleitungsstruktur, die hast du ja auch aufgebaut, meines Wissens.
Ja, da sind wir gerade tatsächlich dabei, das aufzubauen, diese zweite Führungsebene, nicht nur in der Geschäftsleitung, sondern auch im Team. Man bekommt im Alltag einfach bestimmte Dinge nicht mit. Und auch die Geschäftsleitung beschäftigt sich im Alltag mit anderen Dingen ab einer bestimmten Praxisgröße als mit der Routine. Und diese Routine, die braucht auch Menschen, die die wiedergeben können, die auch Schwachstellen wiedergeben können und die wirklich aus dem Alltag der Geschäftsleitung mitteilen und die das aber zurückspiegeln können. Und dafür sind die Teamleiter, Bereichsleiter einfach Gold wert.
Ja. Spielt auch diese Führungsspanne rein. Also das ist ja so, Menschen wollen gesehen werden, in ihren Stärken erkannt werden und man kann diese Führungsleistung eben nur machen für eine gewisse Anzahl von Personen, die man dann auch wahrnehmen kann als Führungskraft. Und ja, das bedingt zwangsläufig, dass irgendwann die Teamleitungsebene auch zu installieren ist, damit es funktioniert in Summe. Genau, kann ich nur so voll bestätigen. Hast du auch mal sattes Lehrgeld bezahlt an irgendeiner Stelle, Martha?
Ich habe anfänglich zu viel, gerade in dieser Scale-Up-Zeit, sehr, sehr viel Fokus auf Entwicklung gelegt, auf wirklich Strategie und unheimlich viele Systeme ausbauen. Das, was wir vorhin schon besprochen hatten, also ganz visionär denken, wo wollen wir hin, wo wollen wir in 10 Jahren sein. Und das hat sehr, sehr viel Aufmerksamkeit von mir gefordert und teilweise auch so das Routinegeschäft ein bisschen vernachlässigt. Und damit meine ich nicht, dass ich jetzt nicht jeden Tag von morgens bis abends trotzdem noch 40 Stunden in der Woche gearbeitet habe, sondern so das Routinegeschäft im Strategie. Sinne, ja, weil man so viel in die Zukunft gedacht hat, was kommt. Und ich glaube, dass wir mittlerweile eine sehr schöne Balance gefunden haben zwischen Entwicklung und Stabilität. Wir nehmen uns nicht mehr als 2 Ziele im Jahr vor.
Ja, das ist so der Fallstrick, ne? Für die visionären Menschen, dass wir uns sehr lange gerne in der langen Zukunft aufhalten, aber unsere Aufmerksamkeit eigentlich mehr in den alltäglichen Strukturen gebraucht würde, zumindest in einer anderen Zuteilung, genau. Ja, Geld wird in der Routine verdient. Das ist ja auch so ein Merksatz, der sich durch unser gesamtes Handeln zieht. Und dann ist es manchmal schwierig, sich als visionäre Führungskraft tatsächlich oder Inhaberin zu disziplinieren, oder?
Ja, also ich habe deinen Satz immer gefühlt in den Kopf eingemeißelt und das versuchen wir auch wirklich im Alltag durchzusetzen. Wirklich den Fokus auf das zu legen, was wir am besten können und das ist operieren und Kindergebisse sanieren, Implantate setzen. Das ist das, was einfach unsere Expertise ist und da sind wir auch großartig drin und auf der anderen Seite aber auch das Unternehmertum. Also ich glaube, dass wir da schon sehr gut aufgestellt sind, viel in diese Richtung machen und uns, wenn wir uns da drauf fokussieren, dann kann nur was Tolles bei rauskommen.
Wie sieht dein Kalender aus? Wie viele Stunden sind kurativ in der Woche noch?
36.
Tatsächlich 36 am Patienten?
Mhm. Also eine Woche 36, die andere Woche sind es 30 Stunden. Das wechselt immer so, je nach Standort. Also ich bearbeite an beiden Standorten.
Gut, dann gleichst du das mit der 60-Stunden-Woche aus wahrscheinlich, damit du noch genug Zeit für...
Genau. Also ich habe tatsächlich jeden Freitag meinen Office-Tag, an dem ich wirklich strategisch arbeite. Und jede zweite Woche habe ich den Montag, wo reiner Meeting-Tag ist, wo von morgens bis abends strukturiert alle Meetings laufen.
Ja. Prima. Ja, vielen Dank für den Einblick auch an der Stelle. So, wir nähern uns mal langsam hier dem Ende unseres Podcasts und da würde ich ganz gerne noch den Bereich deiner Arbeit auf öffentlicher Ebene. Du bist auch standesvertretungsmäßig unterwegs. Kannst du uns mal kurz sagen, was du da noch so treibst und tust?
Also ich bin Vertreter in der Vertreterversammlung der KZV Baden-Württemberg für die Direktion Stuttgart. Wir treffen uns ja in regelmäßigen Abständen und besprechen natürlich alle Themen, die die Zahnärzte im Alltag bewegen. Dann bin ich stellvertretende Prüferin im Ausschuss für der Fachzahnärzte für Oralchirurgie und nehme damit den Kollegen die Prüfung ab bei den jungen Fachzahnärzten und leite jetzt seit einigen Jahren jetzt auch schon den Damenstammtisch der Zahnärztin in Heilbronn. So, dass wir uns da versuchen, mindestens einmal im Quartal zu treffen. Ich versuche dann immer, ja, jedes zweite Mal zumindest irgendwie eine Referentin, einen Referenten zu organisieren zu unterschiedlichsten Themen, die jetzt nicht immer nur mit Dental zu tun haben, sondern auch mal mit Randthemen, Praxisleitung, Führung, KI, solchen Dingen, um einfach auch mal so ein bisschen den Blick über den Tellerrand zu geben.
Ja, ist schon wirklich beeindruckend. Also hört sich so an, als hätte der Tag von Martha Dilling irgendwie 36 Stunden und nicht nur 24.
Ja, also man muss dazu sagen, die Study Clubs machen wir, also ITS Study Clubs machen wir auch einmal im Quartal. Wobei, wenn man ehrlich ist und es runterbricht, also man plant das übers Jahr hinweg. Wir gucken immer, dass wir im Dezember schon unsere alle Jahrestermine fürs nächste Jahr festlegen. Und dann muss man eine Location buchen. Wir haben eine Liste mit allen möglichen Locations, die wir je nach Größe der Teilnehmenden eben anschreiben. Die kennen uns ja auch schon. Referenten organisieren und ja.
Also die Strukturen sind auch an der Stelle gelegt, sodass ihr euch dann auf die Routine schon ein Stück weit verlassen könnt.
Das ist nicht jedes Mal eine Erstbegehung, sonst wäre es wirklich viel. Genau.
Sehr schön. Ja, zwei letzte Fragen habe ich noch. Was soll denn bei dir so die unternehmerische Zukunft noch so bringen? Gibt es sowas wie eine berufliche Bucketlist?
Also wir haben uns so ein B-Hack, wirklich Scale-Up-konform, also Big, Hairy, Audacious Goal gesetzt. Also, dass ich irgendwann mal sagen kann, die ganze Geschäftsleitung ist für 4 Wochen nicht da und unser Schiff fährt trotzdem weiter nach den bekannten Strukturen unserer Kultur und unseren Prozessen. Das wäre ein großes Ziel, was zu erreichen wäre. Mittelfristig steht auch auf unserer Bucketlist auf jeden Fall, die Gehalts- und Karrieresysteme zu entwickeln. Da haben wir schon viel vorangearbeitet und da freue ich mich sehr auf die Entwicklung auch von Solvi und von euch, was da weiterkommt, um das weiter wachsen, gedeihen zu lassen. Und natürlich nicht unbedingt, glaube ich, größer wachsen. Ich glaube, mit den Kollegen, mit denen wir jetzt hier arbeiten, ist es großartig im Alltag. Und das zu konsolidieren und das Expertentum, was wir haben, zu vertiefen, nicht nur medizinisch, sondern auch unternehmerisch.
Ja, es wird nicht langweilig werden, so viel ist klar. Ja, und dann abschließend, ist logisch, dass du ohne diese Frage hier nicht rauskommst heute. Was ist deine zentrale Empfehlung für all die Kollegen, Kolleginnen, die mit der wirklich großen Praxis liebäugeln?
Also ich glaube, da muss man zwei Dinge unterscheiden. Einmal die wirklich gründen wollen. Ja, und die dann später eine große Praxis haben wollen. Also schaut euch alle möglichen unternehmerischen Weiterbildungen an, die es gibt und geht schrittweise in diesen Verantwortungsbereich, in die Praxisgröße hinein und holt euch vor allem ehrliches Feedback vielleicht auch von den euren Chefs ein, bei denen ihr jetzt arbeitet, was für ein Typ Mensch ihr seid, ob das wirklich auch zu euch passt oder ob euch das vom Charakter her auf euch zugeschnitten ist, eine große Praxis zu leiten. Und für bestehende Praxisinhaber macht auf jeden Fall den Praxisleitungslehrgang bei der Maike.
Ja, das ist ja lieb von dir, danke.
Ganz ehrlich, also ich glaube, dass es ein großer Gamechanger war, einfach Strukturen mitzubekommen, auch für Kollegen, die in großen Praxisstrukturen arbeiten, um einfach Zusammenhänge besser zu verstehen. Sucht euch Sparing-Partner, die in der gleichen Situation sind oder schon weiter sind, als ihr selber seid und etabliert ein richtig gutes Controlling. Also nicht nur wirklich zahlengetrieben, was Steuerbüros und externe Firmen euch weitergeben, sondern wirklich auf euer Unternehmen zugeschnitten. Und ich glaube, dass dann durch so eine bessere Führung, durch klare Strukturen, durch eine starke Kultur und so ein konsequentes Controlling dann auch so eine Praxis auch stabil wachsen kann.
Ja, wunderbar. Ja, es sind genau die drei Bereiche, ne? Das hast du gerade hervorragend zusammengefasst und dafür bin ich dir schon auch dankbar, denn es ist am Ende ja diese Komplexität, die ein Konzept braucht, ne? Genau über diese drei Bereiche mit Kommunikation, Führung, dann ja Prozesse, Strukturen, das dritte, das Controlling, die BWL. Ja, das, glaube ich, hast du hervorragend aufgestellt in deiner Praxis.
Vielen Dank. Wir entwickeln uns stetig weiter. Ich nehme Dank immer liebend gerne an, sehe es aber auch immer mit einem zwinkernden Auge, weil es noch so viele Bereiche gibt, wo wir uns gerne weiterentwickeln.
Ja, und ich glaube, du hast dich jetzt hier auch als Persönlichkeit sehr gut vermittelt, ne? Dass man da natürlich Engagement braucht, eine gewisse Robustheit, auch eine Resilienz und gleichzeitig so einen hohen persönlichen Energielevel. Das ist sicherlich auch ein großer Anteil am Gesamterfolg. Ja, liebe Martha, da haben wir doch unseren Zuhörenden eine Menge mitgegeben, hoffe ich. Vielen Dank für die tiefen Einblicke und deine vielen Tipps auch, die du hier im Podcast gegeben hast. Vielen Dank dafür.
Vielen lieben Dank, Maike, dass du mich eingeladen hast.
Ja, damit verabschiedet sich unser Podcast in die Sommerpause. Am 2. September sind wir wieder mit einer spannenden Folge für euch da. Herzlichen Dank für euer Zuhören und bis dahin. Tschüss.
Tschüss.